Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Guten Tag Thomas, hallöchen.
Hallo, nachdem wir uns jetzt off-Podcast schon in Rage geredet haben.
Ach, was heißt in Rage? Wir haben diskutiert über Gott und die Welt, ne?
Ja, eigentlich mehr über Autos und deutsche Autobahnen.
Ja, mein Gott, gab es nicht mal ein Computerspiel, das hieß Autobahnraser? Das gab's doch mal, oder?
Das gab's auch mal, ja.
Ja, ja, okay.
Ich weiß nicht, ich glaube sogar mehr als einen Teil.
Ich kenne nur den ersten Teil.
Ja. Ich glaube, da gab's mehrere Teile von, aber da bin ich jetzt etwas überfragt. Ich fand das damals schon nicht so doll.
Ich muss zugeben, das Spiel an sich war nicht so prickelnd. Es war auch relativ einfach gehalten, aber der Name hat mich damals getriggert.
Aber es ist genauso wie Moorhuhn damals. Wie viele Teile gibt es davon?
Keine Ahnung.
Ich habe nie verstanden.
Ich habe den ersten Teil gespielt, weil es alle gespielt haben, weil es so ein Hype war.
Ja, oh ja, genau.
Und das war ja auch.
Aber
das
ich bin Spiel. Damals aus dem Fenster gesprungen, weil alle aus dem Fenster gesprungen sind.
Na, du, erste Etage, das ging. Aber Moorhuhn war ja auch in einigen Firmen und Amtsstuben verboten. Das wurde ja auch extrem viel in Bürogemeinschaften gespielt, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig.
Welch Überraschung. Ja. Welch Überraschung. Ihr sollt arbeiten und nicht spielen am Arbeitsplatz.
Solitär zum Beispiel wurde bei einigen Firmen deinstalliert.
Halt, ja, das ist, war halt von Haus aus schon halt mit auf dem Rechner drauf. Ja.
Aber Solitär konnte man auch von Diskette starten. Das konnte man sich auch mitbringen. Eines der wenigen Spiele, die man über Diskette starten konnte.
Damals. Es gibt so viele Spiele, die innerhalb von Excel laufen.
Ja, und Excel hat auch extrem viele Easter Eggs. Das wissen auch die wenigsten, davon mal abgesehen.
Ja, aber wie gesagt, für Excel gibt's so viel Kram.
Ja.
Oh, ich bin hier. Und dann guckst du von, oh, hier, der hat 2 Stunden alleine heute Mittag in Excel verbracht.
Ja, ja. Klar.
Ach ja.
So ist das.
Ja, ja, ganz schlimm. Wobei, ich will nicht wissen, heutzutage, ja, mir geht's ja ähnlich, ja.
Also nicht,
nicht
Excel
jetzt, also Spiele während der Arbeitszeit, aber mein Gott, da räumst mal, wenn du eh zu Hause bist, mal schnell die Waschmaschine aus oder ein, ja, oder die Spülmaschine, ja, oder, mein Gott, machst halt nebenher noch.
Aber ich
sag dann auch nur immer, erstens mal, ich bin ja kein Raucher, ja, und zweitens mal, das, was ich früher mit Kaffeepause oder Kaffeeklatsch mit Kollegen noch gemacht habe, wenn man sich mal einen Kaffee geholt hat, das mache ich halt jetzt hier, wie gesagt, indem ich die Waschmaschine einräume, also. Da geht ja auch nichts
vor. Und ich habe auch eine Statistik gelesen, dass die Homeoffice-Arbeitszeiten viel, viel positiver für den Arbeitgeber sind, weil viele aus schlechtem Gewissen immer noch ein bisschen länger arbeiten, immer noch ein bisschen mehr arbeiten und weniger von der Arbeit wegkommen, als wenn sie jetzt wirklich so klassisch den Arbeitsweg haben und wieder nach Hause fahren etc. Also eigentlich laut dieser Statistik, die ich gelesen habe, soll das sehr positiv für den Arbeitgeber ablaufen, im größten Teil der Fälle, sage ich mal.
Ne? Ja, wobei ich glaube, manch Arbeitgeber hadert da immer noch sehr stark damit, weil er angeblich den Einfluss ja auch verliert und die Übersicht verliert, was der Arbeitgeber am Arbeitsplatz halt macht, der Arbeitnehmer am Arbeitsplatz macht.
Das kommt immer
aber auch da auf wieder
auf die Branche an, ne? Das kommt auch ganz stark darauf an, ja.
Ja, es ist auch die Frage, kannst du überhaupt Homeoffice machen oder nicht? Beziehungsweise von zu Hause aus arbeiten oder mobil arbeiten, wie es ja dann auch nennt heute. Ist ja die Frage, ist ein Arbeitsplatz überhaupt dafür geeignet? Aber gerade da, wo man halt das machen kann, wie gesagt, glaube ich, gibt es sehr viele Arbeitgeber beziehungsweise Vorgesetzte, die halt da ein bisschen diesen Kontrollverlust haben und ihren Arbeitgeber wahrscheinlich sehr viel zutrauen oder unterstellen, ja, was einfach nicht der Fall ist. Wo sie vielleicht von, keine Ahnung, von sich auf andere schließen, um es mal so böse zu sagen, ja. Aber wie gesagt, man kann ja eigentlich nur aus der eigenen Erfahrung arbeiten oder aus der eigenen Erfahrung halt sprechen. Und mir geht's ja genauso. Die Zeit, die ich durch Pendeln spare, klar nicht ganz, aber ein Teil davon geht bei mir in die Arbeitszeit wieder bei zu Hause halt mit rein. Du bist halt eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde, fängst du früher an, weil du nicht mehr eine Stunde brauchst, bis du auf der Arbeit bist. Oder aber in der Mittagspause, du machst halt keine ganze Mittagspause, ja, sondern guckst halt, wie lange brauchst du hier, schmierst du ein Brot oder so, arbeitest vielleicht noch ein bisschen weiter. Genauso abends, ja. Du musst nicht eine Stunde noch fahren, kannst auch eine halbe Stunde länger arbeiten, bist trotzdem eine halbe Stunde früher im Feierabend. Deswegen, also, Ja, ist es eigentlich schade, ja, dass das Vertrauen anscheinend bei einigen dann doch fehlt, ja, ihrem Arbeitnehmer einfach gegenüber.
Ja, ja, und sind wir doch mal ganz ehrlich, jeder Arbeitnehmer, der im Homeoffice in Anführungsstrichen seinen Arbeitgeber hintergeht oder ihn ein wenig bescheißen will auf gut Deutsch, der findet auch Mittel und Wege, das auf der Arbeit zu machen. Also wer das ja, möchte das, ja, und wer das will, auch. Der findet da auch das Wege. Auch.
Ne? Also und ja. Und ich sag ja auch immer nur, selbst wenn derjenige zu Hause die Arbeit, die er normalerweise im Büro macht, zu Hause innerhalb eines halben Tages macht, kann dem Arbeitgeber ja im Prinzip auch egal sein, solange die Arbeit gemacht wird. Wie schnell oder so, ja, das ist so eine ganz andere Frage.
Solange das Ergebnis stimmt und die Performance stimmt,
genau, solange ich mein Ergebnis hier so bringe, wie vor Ort auch, ist es doch wurscht.
Genau. Ich glaube, das ist bei vielen auch noch nicht so verinnerlicht, dass es auf die auf die Ergebnisse ankommt und nicht auf irgendwelche stupiden Arbeitszeiten oder ob er jetzt die Arbeitszeit absitzt oder nicht. Ja, mein Gott.
Ja, genau.
Aber okay, das wird sich hoffentlich bald ändern oder es wird sich schneller ändern, als wir es hoffen. Hoffe ich mal. Ja. In der Hinsicht ist ja die Pandemie ja ein Beschleuniger gewesen. Das muss man ja einfach so sagen. Ne?
In Bezug auf
Homeoffice.
Ja. Ja, und du hast halt sehr gut gesehen, welche Firmen sind halt vorbereitet, ja, auf solche Fälle und welche nicht.
Ja, oder welche können es schnell umsetzen und haben die Möglichkeiten, es umzusetzen und welche halt nicht. Ne?
Wobei, man sollte ja als Unternehmen generell einen Plan haben für so einen Fall.
Ja, klar. Es gibt ja auch schon viele Firmen, wo ein Teil der Mitarbeiter gelegentlich von zu Hause arbeiten. Aber es ist nochmal ein Unterschied.
Das ist eine Sache, aber du solltest halt, wie gesagt, so einen Pandemieplan oder so einen Notfallplan solltest in der Schublade haben.
Ja, ja. Aber glaub mir mal, das haben die wenigsten.
Ja, leider. Ja. Wobei ab einer gewissen Größenordnung
es ist
den ganzen ISO-Geschichten, da musst du ja im Prinzip was haben. Aber inwieweit das umgesetzt wird oder gelebt wird, ist eine andere Frage.
Ja, gut.
So, wo wir jetzt schon mal mit dem Thema im Prinzip angefangen haben.
Ja.
Du hattest da noch.
Ach so, ich hatte noch. Ich dachte, du wolltest weitererzählen. Du wartest auf mich, okay.
Ja, ich warte auf dich.
Ja, wir haben so einen kleinen Corona-Blog vorbereitet. Das haben wir ja öfter mal. Ein Feature, was jetzt ganz überraschend irgendwie gekommen ist, das in iOS 15.4 Beta 1 aufgetaucht ist. Face ID funktioniert jetzt auch mit Maske und man braucht nicht dafür die Apple Watch. Es war ja immer der Fall, wenn man das mit Maske freischalten wollte, brauchte man ja eine Apple Watch in Kombination. Und dieses oder diese Einschränkung soll jetzt wegfallen. Man hat jetzt halt die Möglichkeit, in Beta 1 das Ganze mit Maske freizuschalten, das Telefon. Also Face ID mit Maske zu betreiben. Allerdings, das wollte ich heute Morgen auch noch ergänzen, hast du aber schon getan, aber erst ab iPhone 12 aufwärts. Ja. Ich vermute mal, das liegt auch mit der Rechenleistung des Gerätes zusammen und der Möglichkeiten der Hardware, dass das halt erst ab iPhone 12 funktioniert. Ist meine Vermutung.
Ja, weil ansonsten hättest du auch wieder ein Problem.
Ja.
Genauso wie damals die Diskussion über Akku und CPU-Drosselung. Ja, also Akku-Alter, Laufzeit, CPU-Drosselung, was ja Apple bis heute noch verfolgt im Prinzip. Hättest du ja genau selbe Probleme. Also es wird hoffentlich eine sehr gute Erklärung geben, warum hardwaretechnisch erst ab 12 das möglich ist, weil ansonsten hast du ja auch wieder die Problematik mit geplanter, wie auch immer man es jetzt ausspricht.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Wie gesagt, da hat Apple schon ein paar schlechte Erfahrungen gemacht die letzten Jahre. Von daher muss man sich so einen Schuh nicht nochmal anziehen. Es ist schade. Ich hätte mir auch gewünscht, dass es halt vielleicht ab dem 10er oder so möglich wäre. Ist halt jetzt das 12er. Weil in vielen Überschriften ist halt nur, oder Artikeln auch stand, dass es halt mit 15.4 halt funktioniert. Mhm. Einige haben dann leider vergessen, halt, wie gesagt, das noch anzugeben, dass es ab dem iPhone 12 erst ist. Und wir sind ja gerade erst beim 13er, das 14er dauert ja noch einen kleinen Moment, bis es kommt. Und von daher, so viele Geräte sind es ja, alle sind schon sehr viele Geräte, aber an Geräten oder Generationen, die ja von Apple noch unterstützt werden, und das ist ja aktuell noch zurück bis zum 6S zum Beispiel, sind das halt schon ein paar Geräte, die halt dann einfach wegfallen. Ja,
ja, also ich gehe davon aus, dass das mit der Performance und mit der...
Ja, wobei... Nee, 6S, Entschuldigung, aber 6S habe ich gerade angesprochen, aber Face ID haben wir ja erst eigentlich ab dem 10er, also ab der Generation.
Ja, klar. Hm. Ja, gut, es wird sich zeigen, wie sicher das Ganze ist und wie gut das funktioniert. Da werden sich dann auch sicherlich die Sicherheitsforscher, ein schöner Satz, mit auseinandersetzen, ja, wie gut und wie sicher das Ganze funktioniert.
Das hatten wir bei Face ID ja auch gerade, was Zwillinge betrifft, beziehungsweise Personen, die sich halt sehr ähnlich sehen. Was passiert mit Bart, Sonnenbrille etc.? Das hatten wir ja da ja alles. Das kommt jetzt auch wieder. Mhm. Da werden wir wahrscheinlich den einen oder anderen auf den diversen bekannten Seiten den einen oder anderen reiserischen Artikel zu dem demnächst finden. Ja. Mhm.
Klar. Davon ist auszugehen. Gut, ja. Aber wo wir gerade bei Beta 15.4 sind, das passt jetzt zwar jetzt nicht zum Corona-Thema im Allgemeinen, aber Universal Control ist jetzt auch wieder in der Beta enthalten. Das hatten sie ja mal kurzzeitig in einer Beta, haben es dann wieder rausgeworfen und jetzt scheint es ja irgendwann wieder final zu kommen. Da warten ja auch schon einige drauf. Ja. Mhm. Gut, und dann gibt es in Großbritannien noch eine Meldung, dass die Apple-Läden das Einkaufen wieder ein wenig erleichtern. Man kann dort ohne Termin in den Laden gehen und seine Geräte rausholen, seine Geräte kaufen und Servicetermine an der Genius Bar vereinbaren. Früher war es ja so, man musste sich einen Termin klicken und auch innerhalb des Ladens hatte man in Anführungsstrichen eine Shoppingbegleitung in Form eines Mitarbeiters. Diese Regeln wurden jetzt wieder aufgehoben. Dort kann man halt ganz normal wieder in den Apple Store gehen. Das bezieht sich jetzt nicht nur auf Großbritannien. Es gibt auch einige andere Länder, wo das funktioniert. Aber in Großbritannien hat sich ja sowieso einiges geändert. Die haben ja schon im Allgemeinen sehr viel gelockert. Jetzt nicht nur auf Apple bezogen, sondern da ist ja jetzt auch einiges wieder möglich. Ob das so gut ist oder nicht, das steht auf einem ganz anderen Blatt Papier.
Ja, da werden ja anscheinend auch Wildgeburtstage gefeiert.
Ja, er wusste ja nicht, dass es eine Party ist. Er dachte, das ist ein betriebliches Zusammenkommen sozusagen oder ein berufliches. Das hätte ich jetzt auch gesagt im Nachhinein.
Ne? Ich hätte wahrscheinlich eher meine Klappe gehalten. Aber
ja, alles, was sie jetzt sagen, kann gegen sie verwendet werden. Das
so ungefähr, ja.
Ist ihm aber wahrscheinlich nicht so bewusst.
Genau.
Aber ich meine, er lässt ja sowieso wenig Fettnäpfchen aus. Ne? Das.
Aber das Land braucht ihn.
Meinst du?
Ja, nein, hat er doch gesagt.
Oh, gut.
Das Land braucht ihn.
Ich bin ja der Meinung, jeder ist ersetzbar. Das ist generell, jetzt nicht nur auf ihn bezogen, ja, sage ich jetzt mal generell.
So, ja. Ja,
so sehe ich das. Ja. Na gut. Dann gibt's noch einen Nachtrag zu den AirTags und dem Stalking-Problem in Anführungsstrichen. Dessen ist sich Apple wohl auch bewusst und hat das Handbuch ein wenig ergänzt und hat halt etwas besser dokumentiert, wie man mit den AirTags sicher unterwegs ist und ist auf ein paar Dinge eingegangen und hat darauf hingewiesen, ja, wie man optimal damit umgeht und wie man dem Stalking-Problem ja jetzt nicht entgehen kann, sondern wie man es ein wenig eindämmen kann und es besser lokalisieren kann oder feststellen kann, dass man ein Stalking-Opfer geworden ist oder ist, wie man es auch nennen mag. Da gibt es jetzt also eine Ergänzung im Handbuch. Ein Punkt, der mich etwas negativ stimmt, das gibt es derzeit oder gibt es nach wie vor nur in englischer Sprache. Das sollte man, denke ich, auch mal lokalisieren, ne? Ist meine Meinung.
Boah, bitte Sinn machen, ja.
Ja. Ja, und dann gibt's noch einen weiteren Punkt. In dem Bundesstaat Pennsylvania hat sich...
Ich hab so gelacht.
Warum hast du gelacht?
Ja, erzähl erst mal weiter.
Hat sich ein Lokalpolitiker dafür stark gemacht, dass die Zweckentfremdung von AirTags und anderen digitalen Tracking Komponenten, Gadgets strafrechtlich verfolgt werden soll und verboten werden soll.
Dass mein Gott, was es im Prinzip schon ist, das ist ja nur ein technisches Hilfsmittel. Ja, ja. Die Gesetzgebung gibt's ja schon, du musst es halt nur entsprechend. Deswegen, also wie ich das gelesen habe, habe ich auch gedacht, na okay, das braucht er nicht nur für AirTags oder beziehungsweise generell für die Art von Trackern schreiben, sondern dann soll er gleich noch Mobiltelefone, Autos und alles andere noch mit aufnehmen. Das ist echt.
In den Staaten ist das Thema entweder etwas präsenter als bei uns, habe ich das Gefühl, oder sie haben in den Lokalnachrichten, in den lokalen Medien nicht genügend Themen, weil so ein übergreifendes Thema ist es eigentlich nicht. Man hört
es ist auch gerade wieder die Frage Pennsylvania. Ich weiß jetzt nicht, wie die gerade vor Ort die Umstände auch sind, beziehungsweise wann da demnächst auch wieder Wahlen sind. Das sind immer so beliebte Themen, gerade Apple. Ja, wie gesagt, wenn es nicht AirTags wären, ja, wäre das wahrscheinlich auch nicht so ein Thema. Es ist halt Apple. Momentan wird halt gegen Apple gerne geschossen. Apple ist ein bekannter Name, da bringt man sich halt auch gerne, gerade mit solchen Maßnahmen, ins Gespräch. Mhm. Apple hat jetzt sowieso auch gerade wieder ein anderes Problem in ihrem Berufungsverfahren mit Epic. Ja, im Prinzip haben alle amerikanischen Bundesstaaten oder die Staatsanwälte aller Bundesstaaten jetzt gerade einen Sammelbrief nach Kalifornien geschickt, wo sie gesagt haben, sie sollen das Urteil bitte revidieren, ja, das entsprechend auslegen, dass die Apple halt doch ein Monopolist ist, etc., ja, und da halt quasi der Argumentation von Epic gefolgt sind. Wie gesagt, wenn es nicht AirTags wären und man nicht seit der Einführung von AirTags und der ganzen Problematik, über die wir ja schon in den letzten Folgen gesprochen haben, wenn es nicht Apple wäre, hätten wir das wahrscheinlich auch in dieser Art und Weise auch gerade mit der Presse nicht aus Pennsylvania gehört. Bin ich fest überzeugt von.
Ja. Möglich, ja. Es gab in der letzten oder in der vorletzten Woche auch einen Bericht, dass ein Model der Sports Illustrated auch Opfer von Stalking war durch AirTags etc. Da gab es auch so einen Lokalbericht, habe ich gesehen. Ja, mein Gott, das ist halt so. Und ob es jetzt ein Promi ist oder kein Promi ist, da ist keiner vor geschützt, ne? Also das ist halt das Problem.
Die Technik macht es halt relativ einfach, weil du mit deinem stinknormalen Smartphone beziehungsweise jetzt gerade mit Apple und AirTags ist es halt ins OS halt schon integriert. Ja. Mhm. Du brauchst ja nicht eigentlich noch irgendwelche Apps installieren etc. Du brauchst keine spezielle Hardware, sondern du kriegst für relativ günstiges Geld, kannst du das halt in Angriff nehmen, was du vorhast. Ja. Sei das jetzt Stalking, sei das das Markieren von eventuell Gegenständen, die da halt, oder was wir ja mit Autos auch hatten, was jetzt Diebstahl etc. betrifft. Ist es halt sehr einfach geworden, ja, das halt entsprechend zweckzuentfremden. Aber auch da hätte ich so etwas vor, würde ich nicht auf AirTags zurückgreifen.
Ja.
Es gibt seit gefühlt, keine Ahnung, 100 Jahren Technik, ja, speziell für solche Fälle, die wesentlich besser geeignet ist, die natürlich auch mehr Geld kostet, da muss man auch sagen. Oder sagen wir mal so, nicht unbedingt mehr Geld, aber wie immer, ja, vernünftige Hardware kostet halt auch ein bisschen mehr. Wie gesagt, da würde ich halt andere Sachen jetzt verwenden wollen als ein AirTag. Aber das bleibt ja jedem selbst überlassen. Aber wie gesagt, es ist halt die einfache Zugänglichkeit, der geringe Preis.
Ja.
Also, Convenience, Anwendungsfaktor, ja, das ist
absolut.
Das schlägt halt alles zusammen. Ne?
Absolut. Es ist halt sehr niederschwellig, das Ding zu nutzen zu missbrauchen. Ja. Das ist das große Problem, ja.
Ja.
Richtig. Und wie gesagt, der Preis, 35 Euro, ja, mein Gott, das ist kein Geld für
sowas. Ja, vor allem, wenn du mal guckst über die spezialisierte Hardware oder was ich eben gesagt habe, vieles davon ist registrierungspflichtig, ja, ist meldepflichtig, darf nur an bestimmte Personenkreise verkauft werden. Du hast da ja auch wieder ein ganz anderes Problem, dass du da eventuell auch über Seriennummern wirklich zurückverfolgbar bist, was du ja aktuell mit dem AirTag noch nicht hast. Oder noch nicht in dem Maße hast, wie halt da. Und das sind halt alles momentan Probleme, wo halt dann Bundesstaaten oder generell Legislatur nee, Behörden, nee, wie sagt man?
Strafverfolgungsbehörden meinst du?
Genau, halt auf der Suche sind nach Ansätzen, wie man das eventuell regeln kann.
Ja.
Ja, ja, aber wo halt böse Menschen sind, ja, wird's halt schwierig.
So ist es, so ist es. Aber wo wir gerade bei AirTags waren, da habe ich nämlich noch ein kleines Netzfundstück in Anführungsstrichen oder ein kleines Gadget gefunden, was ich ganz interessant finde. Das ist nämlich eine Fahrradklingel, die sich Airbell nennt, also Luftklingel, Luftglocke, nee, Bell, was heißt Bell, Glocke, Klingel? Das Ding sieht aus wie eine traditionelle Fahrradklingel und beinhaltet oder man kann dort einen AirTag einbauen oder deponieren. Da gibt es ja verschiedene Ansätze. Es gibt Reflektoren, wo man AirTag reinsetzen kann. Es gibt Sachen, die man unter den Sattel bauen kann, wo man einen AirTag deponieren kann. Also gibt es ja verschiedene Ansätze. Aber das finde ich jetzt halt am interessantesten, dass man das halt in eine Fahrradklingel einbaut. Ja, wenn es nicht zu bekannt ist, dann hat man da sicherlich einen Schutz, aber wenn einer das Ding schon kennt oder das als dessen identifiziert, dann wird der böse Junge, der das Fahrrad stiehlt, wahrscheinlich die Klingel erstmal abbauen. Aber dadurch, dass sie sich vom Design nicht abhebt von einer Standard-Fahrradklingel, denke ich, könnte das im Eifer des Gefechtes untergehen.
Ja. Ja, wobei je nachdem, welches Rad man hat, also kriegst du so einen AirTag auch irgendwo im Rahmen noch untergebracht?
Ja, klar.
Also von daher. Aber macht nicht jetzt gerade irgendein Fahrradhersteller groß Werbung für ein unklaubares Fahrrad?
Ich weiß nicht, ob das welchen Fahrradhersteller du meinst. Also Fun Move hat ja dieses System, dieses verbaut. Die haben ja auch zum Beispiel AirTags oder AirTag-Kompatibilität eingebaut in ihren Fahrrädern. Und die werben ja auch damit, dass wenn dein Fahrrad gestohlen wird, dass sie es entweder wieder auffinden können, dieses Fahrrad, oder sie dir letztendlich ein neues Fahrrad geben, wenn sie es innerhalb einer gewissen Zeit nicht gefunden haben.
Das könnten die gewesen sein, die mir da in die Timeline gespielt wurden, ja.
Das ist ja diese in meinen Augen völlig überbewertete Fahrradmarke. Aber das ist ja auch wieder so eine Geschmacksfrage.
Dafür kenne ich sie zu wenig, da kann ich jetzt nichts zu sagen.
Ja, ich kenne ein paar Leute, die so ein Fahrrad fahren, und ich sag mal, ich kenne 4 Leute, die so ein Fahrrad fahren, und 3 sind mit dem Support etwas unzufrieden. Ja, die mussten ganz quer durch Deutschland ihr Fahrrad im Supportfall durch die Gegend schicken, und ja, also ich finde dieses Thema ein bisschen schwierig, weil es ist nicht nachhaltig, permanent im Supportfall Fahrräder durch die Gegend zu schicken. Ist meine Meinung. Weil es halt keine lokalisierten Service Points gibt, wo du mit deinem Fahrrad hingehen kannst und wo das Fahrrad repariert wird. Und das finde ich in meinen Augen sehr, sehr bedenklich. Ja. So, was haben wir denn noch auf der Liste? Ja, wollen wir über die Apple-Quartalszahlen sprechen?
Können wir gerne machen.
Ja, ich glaube, wir machen
trotz
es nicht
aller
so.
Schwierigkeiten
aller im Schwierigkeiten im Markt. Ja, aller Schwierigkeiten im Markt. Ja, ja. Hat Apple extrem überrascht. Ne? Also das Weihnachtsquartal war extrem, 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 extrem ordentlich. Ne? Das muss man mal so
und
sagen.
Und es hätte noch ordentlicher sein können.
Es hätte noch besser sein können. Ne? Ich meine, es kann immer besser sein. Ne?
Nein, wenn du mal guckst, wenn wir die gerade, Apple hat ja auch gesagt, wenn wir die Probleme nicht hätten, was jetzt Produktion beziehungsweise die Chipkrise betrifft, hätten sie ja auch noch mal ein bisschen was mehr verkaufen können. Ne?
Ein Satz, ich zitiere Tim Cook, wir haben Lieferengpässe bei den meisten unserer Produkte erlebt. Ja. Und das sagt ja schon einiges. Und das habe ich zum Beispiel ja auch am eigenen Leib erfahren, dass ich 10 Wochen auf mein MacBook Pro warten musste. Nicht nur ich, sondern auch viele, viele andere Kunden müssen noch drauf warten. Ja,
Lieferzeiten sind ja immer noch relativ lange.
Ja, Lieferzeiten.
Je nachdem, was man haben will, Ausstattung, ja.
Teilweise bis Mitte März, je nachdem. Und das 16-Zoll-Gerät ist ganz extrem. Also das geht nicht nur bis Mitte März, sondern teilweise auch bis Ende März. Und sobald man irgendwie was an der Standardkonfiguration verändert, gehen natürlich die Lieferzeiten nach oben. Und ich glaube, das war auch mein Fehler, weil ich habe ja eine Option ausgewählt und das ist halt kein Standardprodukt und deswegen musste ich 10 Wochen auf mein MacBook Pro warten. Ne? Naja, egal.
Ja, wobei, an dem hat man ja ein bisschen länger, von daher.
Ja, klar, aber man ist halt von Apple nicht gewohnt, dass man so lange Lieferzeiten hat. Ne? Also das ist, naja, egal.
Jedenfalls, ja, von der Krise wird keiner verschont. Ja.
Auch Apple nicht. Und das, wie gesagt, hat Tim Cook auch nochmal ganz klar gemacht. Und trotzdem sind die Zahlen beeindruckend. Wir haben einen.
Wobei, ja, ich wollte nicht wissen, ja, wenn es nicht Apple wäre, wie viel schlimmer hätte es die noch treffen können?
Ja, ja, weil Apple hat ja nun wirklich die Lieferkette mehr oder weniger im Griff und
hat das. Ja, beziehungsweise das Geld, um halt das auch mal in Richtung Lieferant zu werfen. Ja. Also nicht jetzt, dass du exorbitant viel mehr bezahlst, aber dass der eventuell auch nochmal in Arbeiter, in Maschinen, in Doppelschichten, Dreifachschichten investieren kann, was dir dann auch wieder zugutekommt, ja. Wie gesagt, das muss nicht unbedingt sein, um jetzt Konkurrenten auszudrücken, beziehungsweise rauszudrücken, dass du sagst, ich zahle dir das Doppelte für die Komponente, sondern alleine, um sicherzustellen, dass die Produktion auch laufen kann, ja. Dass halt, wie gesagt, Mitarbeiter da sind, dass die Produktionsstraße eventuell rund um die Uhr läuft, ja, dass eine zusätzliche Produktionsstraße bestellt und aufgebaut wird, ja. Was ja auch wieder Zeit kostet und Investitionen erfordert und Apple dann da einfach mit Geld halt einfach vorlegt, ja, und sagt, hier, ja, kümmere dich bitte drum, ja, wir haben kein Problem damit, dir, keine Ahnung, das halt vorzuschießen. Und das ist halt der Riesenvorteil, den du als Apple oder als Unternehmen der Größe, ja, auch mit den finanziellen Möglichkeiten dann einfach hast, ja.
Das ist richtig. Das kann halt nicht jedes Unternehmen. Das ist korrekt, ja. Aber lass uns noch mal so ein paar Kernzahlen herausarbeiten. Mhm. Ich will jetzt nicht alles herausarbeiten, das kann man im Internet viel besser nachschlagen. Da gibt es Tabellen, da gibt es Grafiken, wo man das alles viel schöner herauslesen kann, als wir das jetzt in Audioform abbilden könnten. Aber jedenfalls der Gewinn im Weihnachtsquartal war 34,6 Milliarden. Das ist enorm. Wenn man das jetzt zum Vorjahresquartal vergleicht, haben wir eine Steigerung von 11% und der Umsatz insgesamt aller verschiedenen Sparten war 123,9 Milliarden. Nach wie vor ist das iPhone als Sparte gesehen mit 58% dabei. Das ist immer noch am führendsten von allen verschiedenen Sparten. Aber man kann in allen Sparten einen Anstieg sehen, außer ein kleiner Wermutstropfen. Die iPad-Geschichten sind etwas zurückgegangen. Da sind wir von 8,4 Milliarden im Vergleich zum Vorjahresquartal auf 7,2 Milliarden gefallen. Das liegt aber auch daran, dass Teile oder zeitweise die Produktion in dem Bereich zurückgeschraubt worden ist, zugunsten anderer Geräte, sprich iPhones. Und da hat man die iPod-Produktion ja zurückgeschraubt. Das ging ja auch durch die Medien. Und ich glaube, das ist auch ein Indikator dafür, weil halt die Produktion zurückgeschraubt werden musste. Sie haben sich dann halt zugunsten des iPhones entschieden oder für das iPhone entschieden und haben halt die iPad-Produktion zeitweise runtergefahren. Ja, gut, das iPad, das ist ja in meinen Augen nicht das Sorgenkind, aber im Pro-Bereich immer noch ein Produkt, was ich als schwierig ansehe aufgrund der nicht profähigen Software, die wir haben. Da sehe ich das größte Problem drin.
Naja. Ich würde es jetzt so noch nicht mal sagen, weil du hast schon viele Anwendungen draußen, die in dem Bereich schon ein bisschen wildern. Das Problem ist halt, dass die Softwareunterstützung und teilweise auch die Hardware-Features, die das iPad bietet, nicht unbedingt jetzt so auf einem Pro-Level sind, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Du hast im Prinzip ja nur einen Hardware-Anschluss über USB-C. Brauchst, wenn du mehrere Sachen anschließen willst oder laden und eventuell noch einen Stick oder so, ja, musst du dann auch wieder mit dem Dongle arbeiten. Da wäre die Frage, inwieweit es nicht Sinn macht, eventuell mit mindestens mal 2 USB-C beziehungsweise Thunderbolt-Anschlüssen. Das, wie gesagt, wäre halt die eine Frage. Und dann muss natürlich das iPadOS ein bisschen noch, ich sag jetzt einfach mal, besser werden. Da fehlt halt noch einiges.
Es muss die Performance besser umsetzen können, die der M1-Chip bietet, sage ich jetzt mal. Ne? Das ist halt meine persönliche Meinung.
Ja, Performance, auf jeden Fall halt Features, die man sich halt als macOS-Nutzer einfach dann auch wünscht. Dass es halt ein bisschen mehr bietet als iOS halt. Das ist halt doch noch nach wie vor für die meisten Anwender, die halt in dem Bereich eventuell nach dem iPad als Alternative gucken, fehlt halt doch einiges, gerade im Vergleich zu einem offenen macOS, was da halt, wie gesagt, dann einfach fehlt. Das ist halt auch so wieder Henne-Ei, das Problem, ja. Wäre die Softwareversorgung eine andere, wenn halt die Hardware-Features da wären? Oder würde Apple eventuell Hardware-Features integrieren, wenn sie sehen, die Software und die Nachfrage ist einfach da, um halt diese Features dann noch da reinzubringen, wobei sie gesagt haben, es sind zwei getrennte Plattformen und die sollen nicht ineinander aufgehen, auch nicht langfristig. Wir haben macOS, wir haben iPads, wir haben die iPhones und jedes bedient halt sein Feld. Sehe ich nach wie vor ein bisschen kritisch und würde mir da einfach ein Gerät wünschen, was halt mehr die besten Sachen aus beiden Welten halt zusammenbringt.
Ja, das ist richtig. Ja, es gibt halt viele Dinge, die den ambitionierten macOS-Nutzer es ein wenig schwerer im iPadOS-Kosmos machen. Also gerade was das Umgehen mit Dateien, das Umgehen mit Dateien beanlangt, das Fenstermanagement etc., das ist auf iPadOS in meinen Augen komplizierter als auf macOS. Ja. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich zum Beispiel zu 95% auf macOS arbeite und nur zu 5% auf iPadOS arbeite und dass man diese Gewöhnungsphase halt nicht hat oder diese Anpassungsphase nicht hat. Wenn ich nichts anderes hätte und damit arbeiten müsste, würde sich zwangsläufig der Workflow anpassen müssen und ich müsste mich dem untergeben sozusagen. Aber so habe ich halt die Möglichkeit zu sagen, okay, ich mache es auf macOS, weil es für mich, für meine persönlichen Anwendungen und für meine persönlichen Arbeitsschritte und Workflows einfach besser und schneller funktioniert. Vielleicht müsste ich mich einfach nur zwangsläufig mehr damit beschäftigen. Das kann vielleicht auch mehr an mir liegen als an iPadOS. Keine Ahnung.
Nee, wenn du erst noch mal eine Woche investieren musst, um deinen Workflow einigermaßen auf das iPad zu bringen, dann ist das iPad einfach nicht die richtige Lösung. Weil selbst wenn du es hinbekommen hast, ja, hast du trotzdem irgendwo nach wie vor immer noch einen Kompromiss, den du eingehen musst. Entweder sei es jetzt Software oder, wie gesagt, drei Arbeitsschritte mehr oder, ja. Das ist halt die Problematik einfach. Die sich mir da darstellt. Und da macht es, wie gesagt, noch keinen Sinn. Oder ist das iPad noch nicht die Alternative? Ja. Was ja Apple auch so, wie gesagt, sie wollen es ja auch nicht. Du hast deinen Mac, mit dem machst du die Arbeiten. Du hast dein iPad, mit dem kannst du die Arbeiten machen. Es gibt eine Schnittmenge mit beidem, wo du das eine oder das andere. Und du hast wieder Arbeiten, die halt nur auf dem Mac, also für viele nur auf Mac gehen und für andere, ja, wo halt das iPad besser geeignet ist. Aber ja, wie eben schon gesagt, ich würde mir da halt einfach ein Gerät wünschen, was das Beste aus beiden Welten wirklich so zusammenbringt, dass du sagst, ich brauche nur ein Gerät. Oder ich komme mit einem Gerät für mich 100% über die Runden. Ja.
Ja, und vor allen Dingen, es würde ja funktionieren. Wir sind auf der gleichen Hardware-Plattform unterwegs, M1-Chip.
Also an der Leistung sollte es mittlerweile nicht mehr liegen.
Ja, also die Basis ist die gleiche. Ne? Das ist nicht das Problem.
Genau.
Es liegt letztendlich
ist halt
nur
das OS
an der Umsetzung. Ne?
Ja.
Und so ein iPad Pro mit macOS Monterey umschaltbar, das wäre echt schick. Ne? Aber das ist nicht das, was Apple möchte.
Wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass langfristig da nicht irgendwas in diese Richtung auf dem Schirm steht.
Ja, aber ich glaube, das würde doch in einigen Bereichen die Verkaufszahlen dezimieren.
Ja, wenn sie dafür dann, wie gesagt, wenn sie dann anstatt MacBook Pros iPad Pros verkaufen ohne Ende, kann es Apple doch nur recht sein.
Ja, aber
sie will dann ja quasi im eigenen
Ja, gut,
Revier.
Das ist richtig.
Und sie bedienen ja an einem iPad Pro auch nicht schlecht.
Aber so ist die Chance höher, dass sie vielleicht zwei Geräte verkaufen, sowohl als auch.
Ja, klar. Ja. Nicht oder unbedingt an mich jetzt, aber es gibt bestimmt einige, die halt beides, klar.
Oder wenn es jetzt vielleicht kein iPad Pro ist, vielleicht ein iPad Air verkaufen und noch ein MacBook Pro ist immer noch besser, als nur ein Gerät verkauft zu haben.
Ne? Hm. Ja, klar.
Das ist so. Ja, aber wo wir gerade bei iPad sind, 12 Jahre iPad. Das Jubiläum hatten wir ja auch.
Ja. Man wird immer älter, das ist so schlimm.
12 Jahre. Mann.
Ich kann mich noch gut dran erinnern, wie Steve Jobs auf der Bühne gesessen hat und hat das erste iPad vorgestellt.
Ja, und das erste iPad habe ich mir auch gekauft. Ja.
Ich habe das direkt geklickt, als es vorgestellt wurde.
Da war man noch irgendwie etwas leichter zu entflammen als heutzutage, habe ich das Gefühl. Also ich habe selten...
Ja, okay, aber im Prinzip ist ein iPad ein iPad.
Nein, aber wenn Sie heute ein iPad vorstellen, also da renne ich jetzt nicht gleich sofort und klicke mir das. Also früher, ja.
Ja, erstens mal, weil du von Generation zu Generation ja auch nicht mehr die Sprünge hast wie früher. Guck doch mal, wie war das erste iPad im Vergleich zu den aktuellen?
Ja.
Das war ja ein Koffer im Prinzip, ja, im Vergleich zu den Geräten, wie wir es heute haben. Nee, aber das war halt damals auf jeden Fall halt neu. Einige waren überrascht, dass kein richtiges macOS drauf war. Man hat sich damals im Prinzip eigentlich schon das gewünscht, was ja unter anderem, ich weiß nicht mehr, wie die Firma hieß, die auf Basis des MacBooks ja das Tablet gebaut hat.
Ja, ich weiß,
egal, was du wie meinst. Die Firma hieß, aber wir wissen ja, welches Gerät gemeint ist. Und sowas hatte man sich eigentlich damals vom iPad erhofft.
Ja, das gab ja auch sehr viel kritische Stimmen, die gesagt haben, ja, das ist ja nur ein aufgeblähtes iPhone oder iOS auf großen Bildschirmen. Letztendlich war es das auch nur. Ne?
Ist es im Prinzip immer noch.
Ja, ja gut.
Und das ist ja eigentlich das was so schade ist. Ja.
Ja, das ist ja mein Reden. Die Hardware ist exorbitant gewachsen, aber die Software ist nicht gleichmäßig mitgewachsen. Das ist ja meine Meinung immer noch dazu. Ja. Aber man muss es auch so sehen, natürlich war es einfach nur ein großgezogenes iOS damals, aber man kam ja damals aus einer Welt, wo die Displaygrößen der iPhones ja noch viel, viel, viel kleiner war als heutzutage. Ne? Also von daher hatte das iPad, auch wenn es nur wirklich nur ein drastisch großgezogenes iOS war, damals ja viel mehr als heute, nach meiner Meinung seine Daseinsberechtigung zur damaligen Zeit.
Ja, auch heute noch.
Ja, gut.
Weil ich will das ja nicht in Frage stellen. Ja. Auch heute noch hast du definitiv die Berechtigung für das iPad.
Ja, ja.
Gerade beim iPad Pro. Ich finde, es ist halt verschenktes Potenzial, was einfach da ist.
Ja, das sage ich. Das
wesentlich mehr. Ja. Und ich denke, es ist auch ein Markt da, wie heißt das von Microsoft nochmal, das Surface-Dingsbums da, mit wo du den Bildschirmteil ja abnehmen kannst und hast dann Tablet, Surface, irgendwas. Ich denke, das würde auch in der Apple-Welt relativ gut ankommen.
Mhm.
Aber das ist halt nicht das, was Apple machen will.
Ja, naja, und nur mal so zum Vergleich, ich habe jetzt mal den Startpreis rausgesucht. Das erste iPad hatte 16 GB in der Startkonfiguration und mit Wi-Fi kostete das $499. Ja, im Vergleich zu heute richtig günstig.
Ja. Ja, guck doch mal das MacBook Air, ja, wie das angefangen hat, beziehungsweise wie wir dazwischen drin teilweise gelegen haben, was es heute kostet, oder auch der Mac Mini, der ist ja preislich auch mal sehr günstig gewesen und mittlerweile bezahlst du da ja auch schon wieder relativ viel für. Und du hast halt mittlerweile ja auch die unterschiedlichen iPad-Familien, ja, das hast du ja vorher nicht gehabt.
Ja, das hat sich ja dann drastisch geändert, oder ich glaube, die erste Abstufung war dann das iPad Mini, was rauskam. Ne? Das war so die erste neue iPad-Familie sozusagen, die dann kam. Ne? Und dann kam das iPad Air Und als letztes kam das iPad Pro. Also da hatte man diese Differenzierungen sozusagen, ja. Und ehrlicherweise muss ich sagen, also iPad-technisch habe ich mich stark zurückgehalten. Ich hatte das erste, gab es ein Dreier? Ja, ich glaube, das war das Dreier, war das, kurz danach kam das Vierer und da gab es ja diesen Eklat von 30-Pin-Dock-Connector auf Lightning und das kam ja relativ schnell raus, das Vierer, und ich hatte das Dreier, genau, habe ich mich noch geärgert, dass ich da nicht ein bisschen abwarten konnte. Ich hatte also, wie gesagt, das erste, das Dreier, dann das iPad Air der ersten Generation, das iPad Mini der ersten Generation und jetzt habe ich das iPad Pro und das war's eigentlich. Also ich habe da sehr, sehr viel ausgesessen.
Ich sitze da noch mehr aus als du.
Ja, ja.
Das allererste iPad, das iPad Mini und das iPad Air 2.
Ja.
Und das ist alles, was ich an iPad C besessen habe. Mhm.
Ja, das zeigt aber auch, ich denke, das, was die breite Masse so macht. Also die iPads leben nach meiner Meinung länger bei den Kunden als wesentlich iPhones. Ja, ja. Mhm. Also da wird sehr viel ausgesessen, ne?
Ja, wobei mit dem ersten iPad und auch mit dem ersten Mini kannst du ja im Prinzip nichts mehr machen.
Nö.
Also, was jetzt OS und aktuelle Softwareversionen betrifft, das wird halt ist im Prinzip ein No-Go, ja.
Das ist jetzt ein digitaler Bilderrahmen und das war's. Mehr kannst du
nicht. Genau, die funktionieren noch und je nachdem, wann du das letzte Update gemacht hast, beziehungsweise halt keine Programme, die du installiert hast, mehr updatest, kannst du das auch entsprechend noch nutzen. Nur es wird halt schon schwierig, was iCloud betrifft. Und es ist im Prinzip noch ein bisschen surfen und der Rest halt offline, ja.
Absolut richtig. Ja. Also ich glaube, alles, was unter dem iPad Air der zweiten Generation ist, wird es schwierig. Ja.
Ja.
Das ist also für den Einsatz von aktueller Software und wird es da sicherlich schwierig. Mhm. Ja. Naja, 12 Jahre. Ich habe meins der ersten Generation, habe ich noch hier original verpackt rumliegen. Ja. Also nicht original verpackt, also wieder in den Karton gesteckt.
Ja, geht mir aber auch so. Das ist noch in irgendeiner Umzugskiste, ist das noch bei mir, ja.
Ja, es gibt ja halt so Apple-Produkte, die machen das ergibt keinen Sinn mehr, die zu verkaufen, kriegst du nichts für. Die kann man jetzt halt nur noch so als emotionales Gadget rumliegen lassen, ne?
Ja, mein Mini liegt irgendwo, glaube ich, im Nachttisch mit leerem Akku. Mhm.
Ja, das habe ich damals noch rechtzeitig verkauft. Das habe ich den Absprung noch geschafft, das Mini.
Nee, ich war von dem so begeistert, da wollte ich mich auch nie von trennen. Ja.
Mhm. Ja. Ja, ja. Gut.
Deswegen über so ein Mini im iPhone 10 Design oder so.
Naja, das aktuelle.
Vielleicht noch faltbar, das wäre so mein Ding.
Das aktuelle Mini, was ja jetzt draußen ist, das ist ja mehr oder weniger schon ein sehr modernes Design. Das ist jetzt das iPad Air Design, haben sie ja da genommen. Also das ist ja schon recht aktuell von der Designsprache her. Ja, was jetzt draußen ist. Das habe ich ja übrigens auch immer noch. Und ich benutze es öfter als das iPad Pro. Das ist das.
Das hast du schon mal gesagt, ja.
Das ist das, Weil es halt bequemer ist. Also so ein Casual-Design, so nehme ich mal, aber so ein iPad Pro einfach mal so, ist schon ein bisschen unhandlich.
Naja. Ja, die kann man halt echt schlecht vergleichen, ja.
Ja, das ist richtig. Also beim iPad Mini habe ich das Gefühl, da hat man wieder den Ursprungsgedanken des iPads in der Hand. Also das Konsumgerät an sich. Das ist beim iPad Mini viel eher der Fall, logischerweise, als beim iPad Pro, weil das iPad Pro einfach zu unhandlich ist für ein Konsumgerät. Jedenfalls das 12,9 Zoll. Aber aus Fehler wird man klug. Das zweite Mal würde ich ein 12,9 Zoll für meine Anwendungsfälle auch nicht mehr kaufen.
Ja, bis zum nächsten dauert es noch einen Moment.
Das wird bei mir noch ein paar Jahre halten, das Ding, auf jeden Fall. Tja, gut. Dann hat Apple einen technischen Leiter verloren. Hast du das mitbekommen?
Hat eine Leiter verloren?
Nee, eine Leiter nicht, einen technischen Leiter. Vielleicht haben sie auch eine Leiter verloren, aber das kann uns nur der Hausmeister beantworten. Und da liegen mir keine Informationen vor.
Beim Nutzen von Leitern immer aufpassen.
Ja, ja, auf jeden Fall. Der technische Leiter des Autoprojektes ist abgewandert. Er hat sich ins Metaverse, oder besser gesagt, er ist zu Meta gegangen. Das ist jetzt nicht verwunderlich, da ja Facebook einige Mitarbeiter abgeworben hat.
Ja, andersrum ja auch.
Ja, aber der Transfer geht im Moment eher von Apple weg als umgekehrt. Also man hört eher, dass viele den Laden verlassen. Und das Kuriose ist, an dieser ganzen Geschichte ist, dass dieses gesamte Management-Team vom Project Titan mehr oder weniger gar nicht mehr da ist oder ausgetauscht worden ist. Also das Management-Team aus der Urgestaltung heraus ist gar nicht mehr vorhanden. Und das Interessante ist, dass dieses Team erst vor einem Jahr zusammengestellt worden ist und sich mehr oder weniger schon aufgelöst hat oder ausgetauscht hat. Das ist das Verwunderliche daran, ne?
Ja, wenn man sich die letzten Jahre mal so die ganzen Gerüchte zu Project Titan beziehungsweise zum Apple Car anguckt, hat das ja auch schon öfter mal die Richtung gewechselt. Über CarPlay zu einem kompletten Auto, zu doch keinem kompletten Auto, wieder hin zum kompletten Auto, Nissan an Bord, ja, Lieferketten schon abgesprochen, nee, das ganze Ding ist doch noch nicht so weit. Dann die Leute, die kamen ins Projekt, die rauskamen, die gingen, die weggingen. Boah, Freunde. Alle, was da hinter verschlossenen Türen abläuft, keine Ahnung. Und wie gesagt, in so einer Situation kann ich ganz gut verstehen. Ja, wenn du so lange an dem Projekt gearbeitet hast, hast gesehen, oder beziehungsweise kannst ja auch in der Öffentlichkeit nicht drüber reden. Ja, dein Kind kommt irgendwie aus diesem oder aus dieser Phase nicht raus, ja, dass du dann sagst, okay, ich weiß jetzt nicht, ob wir nochmal 10 Jahre brauchen, bis dann wirklich was auch rauskommt, ja, bis ich was sehen kann für das, was ich hier mache, bis dann wirklich was auf der Straße ist, dann verliert man vielleicht auch die Lust dran und sucht sich was anderes, ja, wo man vielleicht eine Perspektive hat, dass da, das vielleicht doch irgendwie schneller zu Ergebnissen führt.
Ja. Ich meine, dieser Personalwechsel spiegelt ja jetzt letztendlich nicht unbedingt Zufriedenheit der einzelnen Mitarbeiter. Da hast du ja recht. Und dieses Titan-Projekt, das scheint ein so kompliziertes Thema für Apple zu sein. Was haben wir da nicht alles gelesen? Wie du es eben sagtest, Hyundai rein, Hyundai raus, eigenes Fahrzeug, Auftragsfertigung. Angeblich sollte ja schon ein Werk gebaut werden von Kia, wo dann diese Fahrzeuge vom Band laufen. Das gab ja so viel verschiedene Gerüchte, die sich letztendlich so nicht bewahrheitet haben oder wo wir dann so keine konkreten Umsätze gesehen haben oder die Gerüchte sind dann einfach im Sand verlaufen oder sie haben sich dann wieder um 180 Grad gedreht. Nach dem Motto, ja, wir werden nur Software liefern, wir werden nur die Infrastruktur oder das Managementsystem liefern für das Fahrzeug an sich, aber die Hardware baut wer anders und da gab es ja zig Gerüchte und im Moment ist es ein bisschen ruhig geworden um das Projekt. Ne? Also dass jetzt das Management jetzt komplett quasi einmal gewechselt ist, das ist jetzt die neueste Nachricht, die ich jetzt gerade aufgeschnappt habe, ja. Naja, bin mal gespannt. Also irgendwann Wetter, ja,
aber was kommt. Aber du siehst auch da wieder, es ist kein Geschäftsbereich, in dem du von heute auf morgen irgendwie ein Produkt hast und dann in den Markt bringst.
Nein. Gerade die Automobilindustrie, da kannst du nicht einfach mal hoppla hopp, ich baue jetzt mal ein Auto. Ja,
mein Gott, hat es nicht Nokia damals über Apple gesagt? Obwohl so ähnlich, es war ja nicht 1:1, aber da haben sie es auch hingekriegt, aber die haben ja auch eine Zeit lang schon am iPhone gearbeitet, beziehungsweise an iPhone OS damals. Das ging ja auch nicht von heute auf morgen. Aber Automobilindustrie ist halt nochmal was anderes, als jetzt iPhones in China zusammenschrauben lassen, ja.
Ja, klar. Also das ist ein bisschen komplexer, ne? Als ich will jetzt nicht sagen, als das erste iPhone. War jetzt nicht gerade minder komplex, aber zu so einem Fahrzeug gehören noch ein paar Dinge mehr. Ja, so ist es. Naja, ich bin gespannt, ob da überhaupt was kommt in dieser Richtung und wie Apple sich da entwickeln wird oder was letztendlich das finale Produkt sein wird. Ob es wirklich ein eigenständiges Fahrzeug sein wird oder ob es einfach nur eine Kooperation sein wird, wo Apple halt die Software übernimmt und das ganze Managementsystem übernimmt. Das ist letztendlich der knackende Punkt oder der springende Punkt bei der ganzen Geschichte.
Ja. Ja. Das Problem ist, wenn sie nur Software machen wollen, dass sie da ein Problem haben, das auch in die Autos dann reinzukriegen.
Da müssen
sie als wahrscheinlich wirklich ihr eigenes Auto bauen.
Kooperationspartner finden, die dazu bereit sind.
Ja. Ne? Weil du hast auf jeden Fall schon mal von vornherein einige große Automobilhersteller, die nicht auf diesen Zug aufspringen wollen.
Ja.
Ja. Denen geht CarPlay und Android Auto schon zu weit. Gerade auch die Ambitionen, die Google und Apple haben in diese Richtung, dass sie mehr an Fahrzeugsteuerung übernehmen wollen, beziehungsweise dem Anwender anbieten wollen, dass sie halt nicht nur ihr Smartphone und die Apps darüber bedienen können, sondern generell, ja, würden sie am liebsten über das iPhone beziehungsweise über CarPlay die komplette Autosteuerung übernehmen, ja, dass du dann auch deine Klimaanlage, dass du ja im Prinzip alles, was du aktuell noch nicht machen kannst, dann halt auch darüber über CarPlay machen kannst. Mhm. Und da wehren sie sich ja schon mit Händen und Füßen. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass einer bereit wäre, dann zu sagen, okay, dann kaufen wir unsere Steuergeräte und Software komplett über Apple ein, bauen das ins Auto und das Auto verliert ein Stück weit die Identität, die wir ihm bis jetzt gegeben haben. Und im Prinzip beim Einschalten guckst du auf dein Apple-Logo oder so. Da haben, denke ich mal, viele ein Problem mit. Ja.
Ja, klar, es ist ja auch ein Stück weit Identität des Fahrzeuges. Ne? Und für viele Kunden ist es natürlich auch ein Auswahlkriterium, wie stellt sich das Auto da oder wie kann ich es bedienen? Und da unterscheiden sich ja auch logischerweise einige Hersteller stark. Und es ist auch ein, ja, wie ich es eben schon sagte, ein Entscheidungspunkt. Ne? Ob kaufe ich mir jetzt ein BMW oder kaufe ich mir jetzt ein Mercedes? Das liegt jetzt nicht nur unbedingt am reinen Design von außen, sondern auch an der Bedienung. Wie gut komme ich mit dem Fahrzeug klar? Ne?
Ja, vor allem die Frage, die sich dann auch stellt, ist, inwieweit wäre das für den einzelnen Autohersteller noch individualisierbar? Weil wenn du in Anführungszeichen das Problem hast, dass wenn Hersteller A und Hersteller B beides auf die Lösung von zum Beispiel Apple setzen würde, inwieweit kannst du dich dann wirklich über die Gestaltung oder wie weit lässt dich Apple ihre Software ändern? Von dir anpassen, dass du nicht wirklich in das Fahrzeug A einsteigst oder in das Fahrzeug B einsteigst und beides ist sehr gleich. Dass, wie gesagt, dass es im Prinzip austauschbar wird oder keine Rolle mehr spielt, in welchem Auto du jetzt letztendlich sitzt. Weil 500 PS in A und 500 PS in B sind sich wahrscheinlich sehr ähnlich, ja, wenn es dieselbe Fahrzeugklasse ist. Von daher, inwieweit machst du dich dann da austauschbar? Das ist halt mit, denke ich mal, auch so ein Bedenken, was die Branche dann einfach hat. Und wir kennen Apple. Die wären wahrscheinlich nicht unbedingt jetzt so offen, ja, dass du wirklich 100% ja, das so designst, dass es im Prinzip nicht mehr oder dass es so unterschiedlich ist zwischen A und B. Mhm. Was die Apple wahrscheinlich auch nicht will, weil die wollen ja, dass ein Apple-Kunde sich, die wollen ja dasselbe Erlebnis haben auf ihrem iPhone im Prinzip, ja, beziehungsweise ja, mit der Software, die sie anbieten. Die wollen ja nicht, dass das bei A komplett anders ist zu B. Die wollen ja wahrscheinlich schon, dass du weißt, okay, du drückst hier drauf und dann hast du die Funktion, beziehungsweise das sieht auch so und so aus. Und das ist auch noch erkennbar, dass es halt von uns ist.
Ja. Also ich gehe davon aus, dass Apple den Weg nicht gehen will. Also das ist nicht den Weg, den Apple geht, nee.
Das, wenn sie es gehen hätten können, hätten sie es vielleicht auch gemacht. Mhm. Nur ich denke mal, schon mit dem Rocker damals haben sie die Erfahrung gemacht, dass es keinen Sinn macht, ja, das wahrscheinlich so zu machen, sondern wir müssen das schon selbst machen.
Ja. Ja. Das haben sie ja relativ schnell gemerkt, dass das nicht der Ansatz ist, den sie gehen können und der sich nicht als als gut herausstellt, jedenfalls nicht für Apple selbst.
Ja.
Ja. Ja, das ist halt schwierig. Und es ist ja auch extrem jetzt mal abgesehen davon, dass jedes Auto dann seine eigene Charakteristik verlieren würde.
Stell dir mal vor, du kennst ja, oder wir kennen ja Tesla. Mhm. Wie das Konzept von Tesla ist, mit dem Bildschirm, mit der Software, die sie haben, mit den Apps, beziehungsweise mit der Software, die sie anbieten, mit den, wie das aufgebaut ist, ja. Stell dir mal vor, du hättest jetzt einen Anbieter, der dieses Paket anbietet, ja. Und dann sind es wirklich, keine Ahnung, BMW, ja, VW, inklusive der Marken oder der ganze Konzern, also Audi, Porsche, etc., kaufen sich alle das ein, du kannst es nicht groß individualisieren und dann hast du das Problem, dass wirklich bei diesen ganzen Premium-Herstellern die Innenausstattung bzw. das Bean-Konzept dasselbe ist. Macht doch auch keinen Spaß, oder?
Ja, ja, ist richtig, ist richtig.
Ja. Dass ein Autohersteller wie VW vielleicht guckt, dass sie innerhalb des Konzerns eine Lösung finden, beziehungsweise sie hätten ja gerne eine Lösung, an der sie ja auch mit anderen zusammenarbeiten wollen, aber das dann entsprechend der Marke dann anpassen, was so im Prinzip das Skin betrifft.
Mhm.
Okay. Aber wie gesagt, sich eine Third-Party-Lösung einkaufen, die vielleicht bei 3, 4, 5 oder bei allen anderen Autoherstellern dann dieselbe ist in dem Segment?
Ja.
Nee.
Ja.
Das wird mir als Kunde keinen Spaß machen.
Ja. Ja, stimmt.
Aber wie gesagt, das vom Prinzip der Bedienbarkeit her, und das setzt sich halt in den Porsche rein, und das ist halt sehr ähnlich oder fast identisch mit dem, also wenn ich mich dann in den Lexus reinsetze, um mal jetzt da zu bleiben, okay, ja. Ja, aber wie gesagt, mir persönlich würde das halt keinen Spaß machen. Dann ist vielleicht der Bildschirm quer anstatt hoch oder der ist eine Nummer größer oder eine Nummer kleiner. Aber im Prinzip ja wahrscheinlich alles sehr ähnlich, ja, auch was die Bedienelemente etc. betrifft, was du noch machen kannst, was alles über Touchscreen funktioniert. Boah, da hätte ich doch als Kunde auch keinen Spaß, wenn das so, nee.
Ja, ja, klar.
Das soll ja schon von den, oder das Fahrzeug an sich oder der Hersteller soll ja schon eine eigene Identität haben. Sonst macht das ja alles keinen Spaß mehr. Da können wir mal in 100 Jahren drüber reden, ja, wenn du auch nicht mehr selbst fährst.
In 100 Jahren bin ich schon, da bin ich schon vermodert. Das ist dann schon Geschichte.
Vermodert ist die andere Frage, aber du bist auf jeden Fall wahrscheinlich nicht mehr unter uns. Oder wir sind nicht mehr hier.
In 100 Jahren wäre ich 144.
Ja, ich sag ja, wahrscheinlich bist du da nicht mehr da. Vermodert ist halt die andere Frage, weil das geht ja auch nicht mehr so schnell wie früher. Ja.
Das ist richtig.
Aber wir werden es nicht mehr erleben, das auf jeden Fall.
Das ist richtig. Vielleicht auch ganz gut so, dass wir nicht mehr alles erleben werden.
Will man so alt werden? Das ist ja...
Ich möchte alt werden, aber nicht alt sein.
Wie heißt so schön, man ist ja nur so alt, wie man sich fühlt.
Wie man sich anfühlt. Ja, so ist es. Naja, es ist spannend. Ich bin gespannt, was Apple uns da zeigen wird, aber diese Floskel haben wir ja schon vor seit Jahren angewendet auf das Project Titan.
Also ich denke nicht, dass wir innerhalb oder wäre oder was heißt innerhalb und während. Ich denke nicht, dass wir auf einer IAA in den nächsten 10, sagen wir mal 5 Jahren was sehen werden.
Ich auch wenn Apple was vorstellt, auf der IAA werden wir sowieso nichts sehen, weil Apple das wieder selbst vorstellt und eine eigene Präsentation machen wird. Davon mal ganz abgesehen. Ja, ist meine Meinung.
Dass man die nicht auf einer Carshow sieht?
Nee.
Gerade in den Staaten? Glaube ich. Könnte ich mir das sehr gut vorstellen, dass sie da sind.
Du siehst ja Apple auch nicht auf irgendwelchen Computermessen mit ihren Produkten.
Nee, das nicht, aber Auto ist auch nur ein anderes Thema.
Ja.
Also ich kann mir schon vorstellen, dass sie da gerade eventuell Mainstage, Eröffnungsakt, keine Ahnung, Motorshow oder so, dass sie da schon nicht unbedingt jetzt die Hauptpräsentation, ja, weil da wollen sie auf jeden Fall ihr eigenes Narrativ ziehen. Also da würden sie entsprechend vorher was haben, aber ich denke schon, dass sie gerade in den Staaten, wie gesagt, auf der Messe schon vertreten werden. Mhm. Das kann ich mir schon vorstellen, weil Auto ist nochmal ein anderes Ding als Barcelona, Smartphone, iPhone.
Ja. Das könnte sein, ja. Naja, gut. Schauen wir mal, wie es da weitergeht. Und dann ist mir noch ein kleines Netzfundstück über den Weg gelaufen. Ein brasilianischer Designer hat sich mal Gedanken gemacht, wie klein könnte man denn ein Apple-Computer bauen mit derzeit aktueller Hardware. Und ja, ich meine, der M1 oder der M1 Mac Mini ist ja zum größten Teil nur viel umbaute Luft. In dem Gehäuse ist ja extrem viel Platz. Ne?
Und das war doch die Befürchtung, die man hatte, mit einem Refresh, gerade auf Basis von Apple Silicon, dass man im Prinzip ein Apple TV bekommt.
Ja, hat sich ja nicht bewahrheitet. Ne? Allerdings sieht es natürlich dann auch bei den M1 Pro und M1 Max Silicons etwas anders aus, weil die brauchen ein bisschen mehr Kühlung und ein bisschen mehr thermisches Design als der ursprüngliche M1, das muss man auch dazu sagen. Also das, was ja, er
da jetzt... Du könntest trotzdem wesentlich kompakter bauen als
das. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Und da gehen ja auch die Gerüchte hin, wie eventuell der kommende neue Mac Mini aussehen wird, den wir ja hoffentlich irgendwann mal sehen werden. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Jedenfalls hat sich ein brasilianischer Designer Gedanken gemacht mit dem schönen Namen Renato Ramos Bogo, der sagte, er würde doch gerne mal einen Mac Nano sehen und hat sich dann auch mal das Chip-Design angeschaut, ob das überhaupt technisch machbar wäre vom M1 und hat sich da so ein paar Gedanken drum gemacht und hat gesagt, dass man das Ganze auf 6,5 x 6,5 cm und 0,7 cm dünn oder dicke bauen könnte. Wenn man dem Ganzen nur 3 Thunderbolt-Ports gibt und ein externes Netzteil und am besten das externe Netzteil noch über MagSafe anschließt. Und da gibt es ein schönes Mockup zu, wie das aussehen könnte. Ja, würde mir gut gefallen.
Na, externes Netzteil schon wieder.
Er hat seine Vorteile, hat seine Nachteile. Der größte Vorteil ist sicherlich, wenn das Ding kaputt geht, du kannst es super schnell austauschen. Du musst nicht das Gerät an sich reparieren.
Wo man auf jeden Fall schon mal viel, viel ableiten kann, ist, wenn man sich mal die Platine anguckt von MacBook Air.
Ja.
Und natürlich gerade auch momentan aktuell die iPad Pros, ja, beziehungsweise ein iPhone, ja. Da selbst auf den Dingern wäre noch Möglichkeiten zu optimieren. Also was die Größe, gerade auch wenn du vielleicht sagst, du willst nicht unbedingt flach, sondern von der Grundfläche vielleicht ein bisschen kompakter werden, könntest du eventuell noch in die Höhe bauen. Da ginge auf jeden Fall einiges.
Da ginge eine Menge, ja.
Ja.
Aber die Sache ist, die möchte sich Apple so verzetteln in verschiedene Gehäusetypen, verschiedene Bauformen. Ja, das ist die Sache, ne? Ob das wirklich der Weg ist, den Apple gehen möchte. Auch wenn es technisch machbar wäre.
Die Frage ist, welchen Plan haben sie für den Mac Mini? Was Leistung und Position im Markt betrifft. Wenn Sie sagen, wir wollen den Mac Mini, was die Leistung betrifft, jetzt ungefähr so beibehalten, auch was die Update-Zyklen betrifft, wie wir es aktuell haben. Wir hatten ja auch schon drüber gesprochen, ja, wird überhaupt ein M1 Pro bzw. Max kommen, den Mini? Wird es nur ein Update geben, eventuell mit einem M2? Je nachdem, wie da halt die Pläne sind, könnte man natürlich auch, was das Größe des, oder die Größe des Geräts betrifft, das eventuell nochmal ein bisschen eindampfen. Ich würde es mir halt nicht wünschen, alleine schon wegen den Anschlüssen. Weil 3 Thunderbolt finde ich auch schon wieder so ein bisschen
fragwürdig. Ja gut, hier hat er ja von einem Mac Nano gesprochen. Das ja. würde ja nochmal eine ganz andere Zielgruppe adressieren als den Mac Mini-Kunden, sage ich jetzt mal. Ne? Das ist ja nochmal eine ganz
andere. Es ist halt die Frage, wie würde Apple halt den Mini in Zukunft halt am Markt einfach sehen oder platzieren wollen. Von daher, was ich mir momentan vorstellen könnte, ist, dass sie bei dem Design relativ eng dranbleiben, dass er vielleicht wirklich, je nachdem, ein bisschen dünner wird. Mhm. Aber ansonsten ist das, glaube ich, ein Design, was wir noch länger sehen werden.
Ich kann mir auch...
Weil selbst wenn du, und das ist ja auch das wieder, was in deine Richtung spielt, selbst wenn du sagst, okay, wir werden nicht dünner, sondern behalten die Gehäusegröße sogar so weit bei, du hättest da auf jeden Fall genug Möglichkeiten, auch in Pro und in Max da reinzustecken.
Ja, ich kann mir auch gut vorstellen, dass Apple die Grundfläche behält, dass das einfach so bleiben wird und dass sie einfach nur das Ding dünner machen und vielleicht ein bisschen vom Material vielleicht ein bisschen anders, einen anderen Weg gehen, die Designsprache leicht verändern in Richtung iMac, wie er jetzt aussieht, es gab ja die Gerüchte, dass man mit Farben arbeitet. Kann sein, dass das kommt, kann auch nicht sein. Keine Ahnung.
Vielleicht wird er ein bisschen eckiger.
Möglich.
Oder ich hoffe, dass er auf jeden Fall nicht weniger Anschlüsse bekommt.
Ja.
Und wie gesagt, wenn du die Gehäuseform beihalten würdest, du hast da auf jeden Fall genug Platz drin, entsprechend für Kühlung zu sorgen, für ein M1 Pro und ein M1 Max.
Ja, klar. Du hast nach hinten natürlich die Möglichkeit, die Wärme nach hinten abzuführen. Keine Frage.
Du könntest eventuell je nachdem Lüftertechnik entsprechend noch in das Ding rein, wenn es sein muss. Ja, wenn passiv dann nicht ausreicht. Aber du hättest auf jeden Fall genug Luft drin in dem Gehäuse, um das halt da auch noch entsprechend abzubilden. Deswegen, also ich glaube nicht, dass sie kleiner werden.
Nee, das war ja auch nur ein Mockup und eine Design.
Designkonzept. Ja, klar, das war halt so eine Idee, was wäre machbar, was könntest du machen. Was natürlich auch möglich wäre, dass sie bei dem Standard Mini vielleicht wirklich das ausreizen, was machbar wäre. Ja, dass sie vielleicht wirklich kompakter machen. Mhm. Und das, was du dir wünschst, so ein Mac Mini Pro oder wie auch immer, dass der halt entsprechend das Design beibehält, geupdatet wird, eventuell vielleicht ein bisschen zulegt, je nachdem, in der Höhe oder so. Was halt nötig wäre, wenn du da halt wirklich volle Power reinbaust. Ja. Mhm. Nach wie vor sehe ich es jetzt noch nicht so, ja, dass sowas kommen wird, aber das wäre eine Möglichkeit, ja, dass du vielleicht ein bisschen kompakter gehst für den Standard-Mini, um halt da eventuell dann mehr Raum, ja, für den Pro zu haben. Wobei, ehrlich gesagt, ich sehe es nicht. Ich denke eher, die behalten den Formfaktor bei, wie er ist. Wie gesagt, das Design vielleicht ein bisschen updaten. Mhm. Die Anschlüsse entsprechend abgedatet werden, das Innenleben entsprechend, aber ansonsten
ja, also
sehe ich da schon nicht viel an dem Mini.
Meine Theorie ist ja folgende, wenn Sie jetzt den neuen iMac vorstellen, also den größeren iMac vom Bildschirm her, da geht man ja auch nach wie vor von aus, dass es ein 27 Zoll werden wird, dass der Mac Mini, der dann vorgestellt wird, vielleicht sogar zeitgleich vorgestellt wird, im Endeffekt identisch ist, nur ohne Monitor. Also, dass die Geräte technisch gesehen komplett identisch sind, nur logischerweise hat der Mac Mini dann keinen Monitor. Und das ist ja auch so meine Idealvorstellung des Ganzen, dass man das dann halt so realisiert. Dann wäre ich auch ein Kunde dafür, für den Mac Mini.
Ja. Kann man machen.
Ja. Und das wäre für Apple sehr leicht umsetzbar, das so zu machen. Also das ist jetzt kein riesen Hexenwerk, ne, das Ganze. Das ist, Ja, und da gibt es ja auch nochmal einen abschließenden ein abschließendes Fazit zu, oder nicht Fazit zu, eine abschließende Spekulation von Mark Gurman zu, der sagt, wir sehen im April oder im, also März, April, da hat er sich nicht exakt festgelegt, das Spring Event, und er sagt, da sehen wir drei Produktkategorien. Das war auch mehr oder weniger schon die Wochen davor in der Gerüchteküche. Wir sehen ein iPad Air der fünften Generation, ein iPhone SE, und die hat er sich etwas offen gelassen. Da hat er gesagt, entweder ein iMac 27 Zoll oder ein Mac Mini oder vielleicht sogar beides zusammen. Wobei, du hast das auch richtig ergänzt, die Gerüchteküche ging ja auch dahin, dass der iMac erst so im Sommer auf der WWDC vorgestellt werden sollte, angeblich. Und jetzt schon im Frühjahr, also da gab es ja aus sehr viel verschiedenen Richtungen sehr viel verschiedene Statements zu. Allerdings, der iMac 27 Zoll wäre jetzt zeitlich auch mal dran, vom Update her, ne?
Ja, es ist halt immer die Frage, was wollen sie machen mit dem? Wollen sie da auf die M2-Technik warten oder wollen sie da M1 Pro und Max eventuell bringen? Das ist halt die Frage. Man weiß halt nicht, wie der Zeitplan oder wie die Planung von Apple aussieht.
Ja.
Was halt schwierig wird, ist, wenn man bis zur WWDC warten will, weil wir ja auch noch auf den neuen Mac Pro warten. Und das ist ja für mich eigentlich so ein Kandidat für die WWDC.
Ja.
Und da ist halt die Frage, wollen sie halt so ein One More Thing machen? Das könnte sich anbieten. Klar können sie auch beide Produkte einfach so auf der WWDC machen. Wobei, ja, ich finde es ein bisschen schwierig, aber wenn er wirklich noch M1 Pro der Mac sein sollte, beziehungsweise eventuell sogar schon M2 für den iMac, könntest du natürlich, wenn du den Pro hast, da über, keine Ahnung, Hypermax, was auch immer, hättest du auch nochmal genug technische Details, über die du sprechen kannst, was ihn ja da nochmal abhebt vom iMac. Aber ich denke, dass sie da nicht zu viel in dieser Beziehung halt jetzt einbauen wollen. Und meiner Meinung nach wäre auf der WWDC eigentlich die Zeit für den Mac Pro.
Der Mac Pro soll ja auch in der ersten Version auch noch nicht auf M2 basieren, ne? Da soll ja auch nur ein M1 Max,
ja, genau,
Pro sein.
Das, deswegen ist ja, war ja eben für, ja, auch das, was ich gesagt hatte, mit wie sieht die Roadmap aus für den iMac? Wollen sie da eventuell einen M2? Das würde ja wieder, wie gesagt, da deswegen halt auch so, was ich gemeint hatte mit, wie hat es eben gesagt? Ich bin tausend Segeln, aber das wäre im Prinzip halt so ein bisschen, wo dann der Bass vielleicht verloren geht oder die Aufmerksamkeit so ein bisschen verloren gehen würde am Mac Pro im Vergleich zu einem, und außerdem der M2 gerade im Bereich Max und Pro oder Pro und Max wäre ja wahrscheinlich zur WWDC noch nicht so weit. Vom Ablauf her käme der ja eigentlich erst später.
Ja, aber man darf ja auch nicht verwechseln, wenn Sie jetzt einen M2 vorstellen. Der M2, der als erstes rauskommen wird, der wird nicht leistungstechnisch schneller sein als ein Max oder ein Pro. Das wird auch viele verwirren. Das muss man dazu sagen. Das wird ein.
Ja, das ist halt die Frage, wo würde er halt leistungstechnisch liegen?
Ja, aber die Spekulationen, auch die Gerüchtelage sieht ja so aus, dass der Einstiegs-M2 sein wird, der als erstes rauskommt, im Endeffekt so wie der
M1. Der normale M2, aber die Frage ist ja im Vergleich zum Pro und zum Max, wie würde der M2 denn abschneiden? Weil wenn der, keine Ahnung, doppelt so schnell oder viermal so schnell ist wie ein M1, muss er das ja dann wieder im Vergleich zum Max und zum Pro und zum Max sehen.
Also wie man jetzt die Roadmap, wenn man das den Gerüchten Glauben schenken mag, soll der M2 im Endeffekt nicht wesentlich schneller sein als der jetzige M1, nur etwas effizienter von den Kernen her, aber er wird auf jeden Fall nicht in der Standardversion den M1 Pro und den M1 Max das Wasser reichen können. Deswegen geht man auch im Moment davon aus, dass er als erstes im MacBook Air erscheinen soll. Das ist ja so der letzte.
Würde Sinn machen, ja.
Letzte Stand der Dinge, und dass sich dann das Ganze so weiterentwickelt, wie es sich beim M1 ja auch weiterentwickelt hat.
Mhm. Ja, klar.
M2 Pro, M2 Max, und dass es dann im Endeffekt so weitergehen soll. Ja. Und die wirklich große Evolution wird es ja erst dann geben, wenn man die Nanometer-Geschichte nochmal runterschraubt. Und das soll ja dann erst beim M3 passieren und das soll ja dann erst halt wesentlich später kommen. Und da soll es ja dann erst den richtigen Speedbump geben. Naja. Ich bin gespannt. Weil mein Desktop muss mal ja abgelöst werden. Der fängt jetzt auch langsam an, alt zu werden.
Ja, du weißt aber schon, dass du an deinen 16er auch ein externes Display anschließen kannst.
Ja, aber da bin ich, das tue ich auch. Ich habe ja ein externes Display, speziell nur für meinen Mobile-Arbeitsplatz sozusagen, nach wie vor. Aber ich bin ja da sehr konservativ. Desktop und Mobile-Arbeitsplatz getrennt. Und ja, immer zwei verschiedene Rechner. Ja, ich meine, ist der eine kaputt, kann ich den anderen nehmen oder umgekehrt. Weißt du, es ist, man sollte sich niemals abhängig machen von einem Rechner. Ja. Jetzt sagt er gar nichts mehr.
Nein, ich habe gerade nur überlegt mit deinem iPad Pro.
Das ist
hardware-technisch. Wir haben es eben schon gesagt, es ist kein Mac.
Es ist kein Mac. Es ist hardware-technisch ein Mac mehr oder weniger, aber software-technisch halt nicht.
Ja, mittlerweile ist es ein ist es ein Mac, ja.
Ja. Gut, aber wo wir gerade bei Hardware sind, ich habe heute mal wieder ein kleines Gadget dabei. Und das ist mal wieder ein Gadget aus dem Hause Satechi.
Wer hätte das gedacht?
Ja. Da gab es auch zwei Zuschriften, warum wir denn so oft Satechi-Produkte besprechen. Ja, das liegt daran, dass die so ein riesengroßes Produktportfolio haben und immer mal wieder Produkte rausbringen, die mich persönlich interessieren und wo ich drauf anspringe. Also das ist jetzt ja nicht so, dass die nur 5 Produkte haben. Also die haben ein wahnsinnig großes Produktportfolio, was ich auch gar nicht komplett kenne. Also da stößt man ab und an auf Dinge, die man vorher noch gar nicht so gesehen hat. Jedenfalls nicht von Satechi. Es gibt durchaus natürlich Produktkategorien, die natürlich gleich sind mit anderen Herstellern. Aber bei Satechi weiß ich eigentlich, was mich erwartet und dass ich da zu 99% aller Fälle eine vernünftige Qualität bekomme. Tja, und hier haben sie mir ein Produkt geschickt, was so meine zwei Leidenschaften so vereinbarte. Eine Docking Station und ein Storage Gehäuse für SSDs. Und fairerweise muss man dazu sagen, dass diese Docking Station und dieser Hub jetzt anschlusstechnisch nicht so extrem gut ausgestattet ist. Das würde natürlich auch die Baugröße etwas nach oben treiben. Das ist halt so eine Gratwanderung aus Anschlusstechnik oder aus Anschlussvielfalt und Kompaktheit. Und sie haben sich da auf einen HDMI-Port beschränkt, der 60 Hertz beherrscht, auf einen USB-C-Port, der Power Delivery 100 Watt kompatibel ist und zweimal USB-A-Anschlüsse 3.1. Das sind, denke ich, schon für viele sehr essentielle Anschlüsse und auch sehr wichtige Anschlüsse. Ich persönlich hätte zum Beispiel in dem Fall auf den HDMI-Port verzichten können und hätte mir vielleicht noch einen zusätzlichen USB-C-Port gewünscht. Aber so sind natürlich die Geschmäcker und die Anwendungsszenarien verschieden. Aber das Wichtige ist, das Ding hat einen M2-Steckplatz. Und genau. Also das Ding unterstützt nicht NVMe, wäre in dem Fall auch wahrscheinlich gar nicht sinnvoll, weil es sich um ein USB-C-Gehäuse auch von den Leistungsdaten oder auch von der Datentransferrate beschränkt. Sprich, das ist nicht Thunderbolt. Das darf man jetzt hier nicht verwechseln. Hat natürlich den Vorteil, man kann das Gerät auch an Rechner anschließen, die jetzt nicht den Thunderbolt Support haben oder die Übertragungsgeschwindigkeit des Thunderbolt-Portes unterstützen. Also von daher ist man hier eher auf die Massenkompatibilität gegangen. Und man hat auch den Vorteil, was ich jetzt alter festgestellt habe, dass es in vielen Bereichen öfter mal eine M2-SSD gibt, die einfach mal durch Aufrüstungen vielleicht in der Ecke rumliegt. Es gibt ja durchaus auch Windows-Laptops, wo man noch M2-SSDs austauschen kann. Da gibt es ja einige Hersteller, wo das möglich ist. Und dann hat man öfter mal eine M2 SSD rumliegen, die man jetzt nicht unbedingt noch wo reinstecken kann oder anschließen kann. Und das dafür ist natürlich dieses Gehäuse prädestiniert. Das ist ein sehr hochwertiges Aluminiumgehäuse, das Gehäuse ist werkzeugfrei zu öffnen. Sprich, man hat eine kleine Plastikabdeckung, die auch sehr gut und sehr fest einrastet. Also dem Deckel traue ich durchaus zu, dass man ihn mehr als nur zweimal abnehmen kann. Also das ist schon sehr wertig verarbeitet. Und man kann die M2 werkzeugfrei einbauen und auch mit so ein paar Gumminöpsis recht sicher und gut fixieren. Und die Gumminöpsis schließen dann mit dem Deckel auch ab und geben der SSD den Haltedruck sozusagen. Also ist auch relativ selbsterklärend, wie man die SSD dort einbaut. Es gibt auch eine Anleitung, die dabei liegt, wie man am besten und am schnellsten da dort die SSD reinsteckt. So, in meinem Fall habe ich eine WD Blue SSD genommen. Ich glaube, das war die SN200. Ich weiß jetzt nicht, die jetzt noch bei mir rumlag. Und da habe ich jetzt meine Performance-Messung gemacht und bin auf 566 MB in der Sekunde auf Lesen gekommen, also im Lesemodus gekommen, und 495 MB in der Sekunde Schreiben. Also durchaus ordentliche Werte und ja, gerade im Hinblick, wenn man vielleicht noch eine ältere M2 SSD rumliegen hat, ist dieses Gehäuse in meinen Augen eine clevere Lösung. Ja, und auch wenn man jetzt keine rumliegen hat, es macht durchaus Sinn, extra dafür eine SSD anzuschaffen. Ja, schönes kleines Gadget, was nicht nur mit dem Mac funktioniert, sondern auch mit anderen Laptops oder stationären Geräten, die über einen USB-C-Anschluss verfügen. Ja, das dazu. Jetzt ist er sprachlos, der Thomas.
Ich gucke mir gerade die Bilder auf der Seite an.
Okay.
Mhm. Nee, also gerade auch was die SATA betrifft, alle die Möglichkeit halt von der M2 SSD, sehr schön. Mhm. Das würde ich mir auf jeden Fall näher angucken, weil Speicher ist ja nie verkehrt und vor allem, wenn man mal guckt, es ist ja nicht so langsam. Ich glaube, wir hatten da in einer Folge schon mal drüber gesprochen. Selbst SATA ist von den Speeds her ja nicht so verkehrt. Gerade wenn du mal guckst, als externe Lösung noch schnell über USB angeschlossen, macht das durchaus Sinn und vor allem preislich kriegst du da eigentlich relativ viel fürs Geld.
Ja, ja, und auch in einer hochwertigen Verarbeitungsqualität, also das Aluminiumgehäuse.
Also ich meine jetzt an Gigabyte.
Also Gigabyte, ja,
ich dachte, Euro bei der SSD.
Geht das jetzt vom Gehäuse? Ja, du kriegst natürlich auch relativ günstige M2 SSDs auf jeden Fall. Hm. Keine Frage. Ne? Das ist korrekt. Ja. Und du hast natürlich den Vorteil, wenn du jetzt die zwei Dinge separat kaufst, hast du bei vielen SSDs, die jetzt gleich als externe Version kommen, ist es so, dass die entweder so verbaut sind, dass du schlecht diese M2 SSDs aus dem Gehäuse rausbekommst, weil es eine proprietäre Lösung vom Hersteller ist, dass es vielleicht sogar verklebt ist. Und hier hast du halt wirklich die Möglichkeit, dass entweder ist die M2 SSD irgendwann mal kaputt, du kannst sie austauschen, oder das Gehäuse ist irgendwann mal kaputt und kannst es austauschen. Also du bist da etwas flexibler, was die Reparatur angeht.
Hm.
So ist es. Tja, das zu dem Gadget. Tja, jetzt hat er wieder eine Gedankenpause, der Thomas.
Nee, was soll ich jetzt noch sagen?
Nein, ich dachte, wir sind jetzt im Einleitungsbereich der Sendung oder im Schlusseinleitungsbereich der Sendung.
Also wir fangen jetzt erst an, meinst du?
Wir fangen jetzt erst an. Nein,
wir fangen nach jetzt fast an, anderthalb Stunden. Fangen wir mal mit der Sendung an.
Fangen wir mit der Sendung an, ja, ja. Ja, lass uns
kommen wir mal zum lustigen Teil.
Zum lustigen Teil, okay. Da sind sie ja bei uns komplett falsch, du hier. Wir haben ja nichts zu lachen, nur.
Komm, hör auf. Früher, egal, früher.
Früher war alles lustiger, ja, ja. Ist doch so. Ich habe da noch
ein Thema. Eine Packung Moscherie, dann wirst du auch lustig.
Ja, gut. Die müssen aber ganz frisch sein, ne? Sonst klappt das auch nicht. Der Alkohol darf
lecker, jetzt
nicht...
ganz frisch aus dem Kühlschrank.
Der darf jetzt nicht verdunstet sein. Aber ich hätte doch bald noch ein Thema übersehen. Wie gut, dass du so lange Gedankenpausen gemacht hast. Dementsprechend ist mir das wieder eingefallen, worüber ich noch sprechen möchte. Wo ist denn das Wort, was ich mir hier aufgeschrieben habe? Es gibt einen Mängelquotenbericht vom TÜV.
Ja, ich war schon ganz froh, dass du es anscheinend vergessen hast.
Ich habe das so gut, die Zahlen mir herausgeschrieben und ich habe ja so schön meine Hausaufgaben gemacht. Das ist schön, dass ich diesen Artikel jetzt nicht vergessen habe. Zumindest hat sich der TÜV-Verband geäußert, wie so die Mängelquoten bei Elektrofahrzeugen aussehen. Das ist ja in vielerlei Hinsicht sehr interessant und aufschlussreich. Ich möchte jetzt diesen Artikel jetzt nicht komplett wiedergeben, weil er ist ja recht lang ist. Ich möchte so ein paar Dinge herausarbeiten, die ich jetzt hier erwähnenswert finde. Und mal ein paar nackte Zahlen hier raushauen. Es ist ein Durchschnittswert von den Fahrzeugen, die dort untersucht worden sind. Das heißt, es sind Fahrzeuge, die eine relativ hohe Laufleistung in dieser Zeit haben. Und es sind natürlich auch Fahrzeuge dabei, die eine relativ geringe Laufzeit in der Zeit haben. Also wirklich ein Durchschnittswert. Und das beste Elektrofahrzeug, also was für den Mängelquotenbericht interessant ist, das ist der Smart 4.2 Electric. Der hat eine Mängelquote von 3,5%. Dicht gefolgt vom BMW i3, der hat eine Mängelquote von 4,7%. Dann kommt der Renault Zoe mit 5,7%. Und dann kommt der Ausreißer, das ist das Tesla Model S mit 10,7%. Anzumerken ist noch, dass alle Fahrzeuge ein Problem mit den Bremsen hatten, also sie sind korrodiert. Liegt natürlich auch daran, weil Elektrofahrzeugfahrer wesentlich weniger die Bremse betätigen und benutzen müssen als konventionelle Fahrer, also die mit Verbrennern unterwegs sind. Und dadurch haben alle Fahrzeuge miteinander, egal ob es jetzt ein BMW i3 ist oder ein Tesla Model S, die gleichen Probleme, dass die Bremsen, ich will jetzt nicht sagen Rost ansetzen, aber Korrosion ansetzen und dass es da halt die hauptsächlichen Probleme geben. Komischerweise haben alle Fahrzeuge auch Probleme mit dem Licht, egal wie gesagt, ob es BMW ist oder ein Smart ist, alle haben Lichtprobleme. Beim Tesla kommt noch dazu, dass er verstärkt mit den Querlenkern Probleme hat und dass sich durch die teilweise schlechte Lackierung auch schon Rost breit gemacht hat. Daraufhin zurückzuführen, dass halt in vielen Bereichen die Lackierung etwas dünn ist oder sogar an Bereichen, die nicht sichtbar sind, gar keine Lackierung vorhanden ist. Das konnte man halt dort auch sehr gut feststellen. Ja, was mir auch gar nicht bewusst geworden ist, dass sämtliche Tesla-Fahrzeuge gar keine Hohlraumversiegelung haben. Das wusste ich vorher auch nicht.
Weiß ich auch nicht, nein.
Ja. Was natürlich auch dazu beiträgt, dass das Ding nicht mehr so, wie soll ich sagen? In Kalifornien gibt es sehr wenig Regen.
It never rains in California.
Ja, so ist es. Ne? Ja, also interessant. Und diese 10,7% im Vergleich zu den 3,5% vom Smart 2 Electric, die sprechen, denke ich, für sich. Ne? Ja.
Hm?
Obwohl es, wie gesagt, ist ein Durchschnittswert. Es gab natürlich auch Diskussionen, dass man sagt, dass ein Tesla Model S wahrscheinlich eher ein Langstreckenfahrzeug ist und ein Smart 4.2 eher ein Fahrzeug ist, was auf Kurzstrecken eingesetzt wird. Aber es ist ein Wert von allen Fahrzeugen, die sie dort untersucht haben. Ja. Und wie gesagt, das bezieht sich auch auf den Durchschnitt. Ja, also von daher kann man diese Argumentation mit den Langstrecken- und Kurzfahrzeug nach meiner Meinung hier auch nicht anwenden, weil es gibt durchaus auch Tesla-Fahrer, die wenig mit ihren Fahrzeugen fahren. Nicht jeder Tesla-Fahrer benutzt sein Fahrzeug als Langstreckenfahrzeug. Ich habe einen Bekannten, der hat einen Model 3, das hat er 4 Jahre und hat mit dem Ding 20.000 Kilometer gefahren. Also von daher ist es nicht unbedingt gesagt, dass jeder Tesla-Fahrer das Gerät als Langstreckenfahrzeug benutzt.
Ja, also generell so.
Ja, weil da viele Tesla-Fanboys wieder argumentiert haben, jo, das ist ja ein Langstreckenfahrzeug. Ja, das ist ja nicht pauschal ein Langstreckenfahrzeug. Ja. Natürlich ist ein Smart 4.2 eher ein Stadtflitzer und ein Kurzstreckenfahrzeug von Haus aus oder vom grundsätzlichen Fahrzeugdesign, keine Frage. Aber nicht jeder Tesla ist ein Langstreckenfahrzeug. Ja. Und du hast noch ein Thema mit BMW hier reingeschmissen, sehe ich.
Ach, i3, ja. Nur ganz kurz. Die Produktion wird jetzt im Juni eingestellt.
Okay.
Die läuft aus.
Okay.
Das hat jetzt quasi das seine Lebenszeitende noch nicht erreicht, aber das Produktionsende. Die okay. laufen ja noch ein bisschen weiter. Also die fahren hoffentlich auch danach noch ein bisschen weiter. Aber Produktion wird dann im Juni eingestellt.
Ja, gut, dass
die das war es dann für den i3.
Ja. Obwohl ich, je länger ich mir diesen i3 anschaue und je länger ich dieses Fahrzeug irgendwo auf deutschen Straßen sehe, je besser gefällt er mir.
Ja. Ja, okay, ich fand ihn noch nie hässlich.
Ja, es gibt ja Leute,
die sagen, das Problem ist einfach gewesen, die Unterstützung von Apple, von BMW, was jetzt gerade Werbung, Marketing, Platzierung draußen betroffen hat, plus einfach der Preis. Selbst mit Förderung. Mhm. Guck dir mal die Preisliste an. Ja, das, der ist eigentlich uninteressant.
Mhm. Ja, klar.
Aber das war er damals schon. Damals eigentlich noch mehr als heute. Ja. Dann hatten sie ja mal eine Zeit lang die Version mit dem Range Extender noch im Angebot, ja, was ja auch so ein Diskussionspunkt war. Jetzt hatten sie ja, glaube ich, die höhere Akkukapazität verbaut im Auto. Aber, mein Gott, der Preis für das Auto, ja, selbst nach Abzug der Förderung, die es maximal gibt.
Ja, klar. Das war das große Problem. Mhm. Ja, obwohl das die Designkonzept mit diesen Türen und diese Suicide-Tür auf der Rückseite.
Ja, wie gesagt, mit dem Design hatte ich gar kein Thema. Mhm. Wir hatten uns ja auch mal, oder ich hatte mal überlegt, den i3. Aber wie gesagt, das ist dann am Anschaffungswiderstand gescheitert. Ja.
Ja, gut, ich meine, so ein paar Dinge waren halt nicht vom Konzept gut durchdacht, finde ich. Dass man zum Beispiel die Suicide-Tür hinten nur aufmachen konnte, wenn die vordere Tür offen war. Ja, ist ein bisschen blöd durchdacht. Wiederum kann man sagen, man passt durch die Tür sowieso nicht durch, wenn die vordere Tür nicht offen ist. Also, weil die auch etwas sehr viel kleiner ist, die Tür. Ist natürlich auch ein Argument. Aber wenn ich einfach nur mal was hinten auf die Rückbank schmeißen möchte, dann reicht es eigentlich, wenn die Tür auch so aufgehen würde. Also, ja, da sind so ein paar kleine Alltagsdesigns in meinen Augen nicht gut durchdacht oder so für den alltäglichen Use Cases sind da so ein paar Stolpersteine, finde ich.
Ja, es ist halt immer ein Kompromiss auch, was die Sicherheit betrifft. Weil die Tür ist, so wie sie konzipiert ist, ja, auch nicht unbedingt ohne, ja. Von daher,
Kompromiss,
den man halt eingegangen ist.
Mhm. Ja, ist richtig. Gab es nicht auch den BMW Clubman, der auf der Rückseite auch so eine Suicide-Tür hatte, hinten?
Da war das der genauso. Alte.
Ja. Der alte, ja. Ja. Der hatte doch noch.
Mittlerweile ist er ja auch anders.
Ja. Und der hatte auch doch nur auf einer Seite hinten eine Tür, war das nicht?
Ja.
Hm? Ja, genau. Ja. Den Clubman, den alten Clubman, den fand ich auch sehr, sehr schick vom Design. Er hat mir sehr, sehr gut gefallen. Vor allen Dingen, dass er keinen Kofferraum im klassischen Sinne hatte, sondern zwei Türen auf der Rückseite. Das war ja auch so ein
Retro. Ich hatte ein Problem, was die Türen generell betroffen hat. Deswegen der aktuelle Klappmann-Finish wieder ganz gut, aber auch wieder Preis. Ja, es ist halt BMW Mini. Ja.
Ja.
Was willst du machen? Aber der neue Klappmann gefällt mir eigentlich so ganz gut. Ja, Platz. Es ist halt wieder ein Kompromiss, den du eingehen musst, was halt jetzt auch das Platzangebot einfach betrifft bei dem Auto. Aber ansonsten finde ich den eigentlich ganz nett.
Generell. Der
ist auch kein Auto für mich, alleine schon wegen dem Preis. Aber
ja, gut.
Alle für das, was du kriegst im Vergleich zum Preis. Aber
ist halt Mini.
Ansonsten eigentlich ein ganz nettes Auto.
Ja, also die spielen ein bisschen mit dem Kultfaktor, ne? Das ist klar.
Ja, ach, generell. Aber andere Hersteller, die sich jetzt bei den alten bedienen ja auch, ja, sei es der 500, ja, oder ja, jetzt fällt mir der andere nicht ein, aber da gibt's ja einige, die da ein bisschen mit der, ja, mit dem alten Nostalgie-Bonus da jetzt ein bisschen wildern.
Ja, das haben sie ja damals mit dem VW Beetle genauso gemacht, wo sie den neu aufgelegt haben. Ja,
wobei, mit dem konnte ich nichts anfangen.
Preislich auch ein bisschen höher als jetzt andere Fahrzeuge aus dem gleichen Konzern, die vergleichbar sind, ne?
Ja, oder was war es, der Scirocco ja auch, ja?
Mm.
Ja, aber das ist ein Beetle, Scirocco, mit dem konnte ich auch nichts anfangen, mit den neuen.
Ja, der Beetle als Cabrio, der hat mir ganz gut gefallen. Also das war ganz gut
umgesetzt. Ja, wenn dann sowieso ja nur als Cabrio, aber.
Ja.
Aber ein ehemaliger Arbeitskollege von mir ist den mal eine Zeit lang gefahren. Also den, nicht das Cabrio, sondern den Beetle. Und ne.
Ja. Nee. Ist auch ein bisschen unübersichtlich. Ich hatte den mal als Leihfahrzeug, wo mein Fahrzeug in der Reparatur war. Und ich fand den relativ unübersichtlich. Gerade
da kann ich jetzt nichts zu sagen. Ich bin ja nur mitgefahren, aber kein Auto, was ich gesagt hätte. Ja. Also auch nicht so als Funding. Ja. Dann lieber noch ein Mini Cabrio, ja, als dann so ein Beetle oder so. Ja,
ja klar. Ja, Gott, ich meine, wenn alle das Gleiche gut finden würden, das wäre ja auch wirklich langweilig.
Ja, nicht ohne Grund
gibt es
ist er heute auch nicht mehr unter uns. Ja.
Wer? Der Beetle? Ja, das stimmt. Ja. Ja, das ist wohl wahr. Gut, ich würde sagen, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit, die wir uns natürlich selbst so lang gezogen haben.
Meinst du jetzt?
Jetzt könnten wir langsam mal den Schluss einläuten, oder? Gott. Wir sind doch bestimmt schon ein Stündchen auf Sendung hier, hätte ich bald gesagt.
Ah, unwesentlich mehr.
Unwesentlich mehr.
Unwesentlich mehr.
Gut. In diesem Sinne würde ich mal die Schlussrunde einläuten und würde ganz knallhart sagen, wenn alles gut geht, hören wir uns irgendwann in der nächsten Woche wieder.
Genau, bis dann.
Ja, tschüss.
Ja, tschüss.